SWR Aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
In Dresden ist die Freude groß. Der taiwanische Halbleiterkonzern TSMC wird in der sächsischen Landeshauptstadt eine Fabrik bauen. Das hat der Vorstand entschieden. In 4 Jahren soll das Werk fertig sein. Aus dem ARD-Studio Ostasien, Katrin Erdmann.
Seit Jahren hat es über ein solches Werk in Deutschland Spekulationen gegeben. Nun also kommt der weltgrößte Chiphersteller TSMC tatsächlich nach Dresden. Wie das taiwanische Unternehmen auf seiner Homepage bekannt gab, handelt es sich dabei um ein Joint Venture unter anderem mit dem deutschen Technologiekonzern Bosch. Die Taiwaner werden danach insgesamt 70% der Anteile halten, die anderen 3 Unternehmen je 10%. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen, die Fabrik 2027 ihre Produktion aufnehmen. Die Gesamtinvestitionen werden sich auf rund 10 Milliarden Euro belaufen. Einen Teil davon werden danach auch die Europäische Union und die Bundesregierung übernehmen. In der Dresdner Fabrik sollen pro Monat unter anderem 40.000 Wafer produziert werden und 2.000 Arbeitsplätze entstehen. TSMC-Direktor C.C. Wei sagte, Europa ist ein vielversprechender Ort für Halbleiterinnovationen, insbesondere im Automobil- und Industriebereich. Und wir freuen uns darauf, diese Innovationen mit unserer fortschrittlichen Siliziumtechnologie gemeinsam mit den Talenten in Europa zum Leben zu erwecken.
Milliarden für eine Chipfabrik, 5 Milliarden kommen allein vom Bund. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Stefan Kuss vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und ich habe ihn gefragt, ob die Milliardensubvention für die Dresdner Chipfabrik gut investiertes Geld ist.
Daran habe ich große Zweifel, denn man muss sich ja bei solchen Summen immer überlegen, was man sonst alternativ für den Standort tun könnte und da gäbe es eine Menge, die einem einfallen kann. Was wichtiger ist, insbesondere im Bereich der Bildung und der Infrastruktur, gäbe es viel zu tun. Wir haben uns jetzt hier in einen Subventionswettlauf hineinziehen lassen und den kann man im Prinzip gar nicht gewinnen.
Aber es werden doch neue Arbeitsplätze geschaffen. Das ist doch eigentlich positiv.
Das Arbeitsplatzargument war wesentlich überzeugender noch in den 1990er Jahren, in den Zeiten der Massenarbeitslosigkeit. Jetzt muss man eher befürchten, dass diese Unternehmen mit den Subventionsgeldern im Hintergrund anderen Unternehmen ihre qualifizierten Arbeitskräfte abjagen werden und deren Probleme mit dem Fachkräftemangel dann eher noch vergrößern. Denn diejenigen, die dort jetzt eine neue Beschäftigung finden, die dürften auch jetzt schon nicht arbeitslos sein.
Wirtschaftsminister Habeck sagt aber, eine robuste heimische Halbleiterproduktion sei von großer Bedeutung für die globale Wettbewerbsfähigkeit. Hat er da Unrecht?
Ja, da hat er Unrecht, denn es kommt nicht darauf an, dass wir eine robuste heimische Chipproduktion haben, sondern entscheidend ist, dass die Bezugsquellen für die deutsche Wirtschaft robust sind. Und das hat sehr viel mit Diversifizierung zu tun. Solange es genügend Beschaffungskanäle gibt, die wir nutzen können, brauchen wir nicht mit eigenen Fabrikstandorten diese Sicherheit herzustellen und dabei im Übrigen viel, viel Steuergeld einzusetzen. Im Übrigen ist es ja auch im Interesse der Unternehmen selber, dass sie zum einen ihre Produktionsstandorte, aber auch ihre Bezugsquellen diversifizieren. Übrigens auch im Interesse der Chiphersteller, die werden auch nicht das Risiko eingehen wollen, dass sie zu sehr in Asien konzentriert sind und dann im Zweifelsfalle die westlichen Märkte nicht mehr bedienen können. Deshalb lässt man sich hier von der Industrie, der Chipindustrie, auch ein Stück weit ins Boxhorn jagen.
Aus Sicht Habecks zeigt die Investitionsentscheidung, die heutige, die Attraktivität des Standortes Deutschland.
Das würde ich genau andersherum sehen, wenn große Investitionsprojekte nur noch dann zustande kommen, wenn sie mit entsprechenden Subventionen unterfüttert sind. Dann heißt es ja gerade, dass der Standort alleine offenbar nicht mehr so attraktiv ist, dass die Unternehmen hierher kommen. Nun ist klar, dass Chipunternehmen überall auf der Welt die Hand aufhalten, aber zu sagen, dass solche Investitionsprojekte, die massiv vom Steuerzahler unterstützt werden müssen, etwas Positives über den Standort aussagen, das ist doch sehr weit hergeholt.
Professor Stefan Kuss, Direktor am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und eigentlich dachte die Politik bei der milliardenschweren Subvention auch an die heimische Autoindustrie. Der Verband der Automobilindustrie, VDA, erklärte aber heute, dass der direkte Effekt des Werks in Dresden nur begrenzt sei. Der Grund? Die Autoindustrie braucht Chips, die in Dresden gar nicht hergestellt werden. An der Börse lief es heute gar nicht gut. Nachrichten aus China haben die Konjunktursorgen vergrößert. Die Aussichten für die chinesische Wirtschaft sind weiter schlecht. China fällt mehr und mehr als Zugpferd der globalen Konjunktur aus. Bianca von der Au.
In der Nacht kamen aus China Zahlen zur Handelsbilanz. Demnach sind die chinesischen Exporte im Juli um 14,5% gegenüber dem Vorjahresmonat eingebrochen. Und auch die Einfuhren nach China gingen zurück um 12,4%. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, schaut mit Sorge auf diese Zahlen.
Der chinesische Wirtschaftsmotor stottert. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, weil Deutschland vor allen Dingen mit seiner starken Maschinenbauindustrie hier ein wichtiger Lieferant ist, der unter dieser schwachen chinesischen Nachfrage nun einmal leidet.
Die jüngsten Import-Export-Daten setzen eine Reihe fort, die eine Schwäche der chinesischen Wirtschaft zeigt. So sind die Gewinne der Industrie in China in der ersten Jahreshälfte deutlich eingebrochen. Auch die Zahl der Auftragseingänge ist im Juli überraschend stark gesunken. Die Folge: viele Entlassungen, gerade von jungen Arbeitnehmern, was wiederum zu einer schwächeren Binnennachfrage in China selbst führt. Max Zenglein, Chefökonom beim Mercator Institute for China Studies, kurz MERIC, erkennt darin strukturelle Probleme.
Wir sehen es bei einer Jugendarbeitslosigkeit, die bei 21% liegt. Das ist ein Rekordniveau. China hatte oder in diesem Sommer wieder Rekord-Universitätsabsolventen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, knapp 11 Millionen. Gleichzeitig ist der Konsum bei 20% unter dem Trend.
Und dennoch erwartet der Internationale Währungsfonds für China in diesem Jahr noch immer ein Wachstum von 5,2%. Im vergangenen Jahr konnte das chinesische Bruttoinlandsprodukt nur um 3% zulegen. Schrumpft das chinesische Wirtschaftswachstum damit langsam auf Normalmaß zurück? Und müssen wir uns von zum Teil zweistelligen Wachstumsraten von früher verabschieden? China-Experte Zenglein geht davon aus.
Die chinesische Wirtschaft ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und auch selbst bei sehr geringen Wachstumsraten fügt es ja immer noch ein immenses Wachstum der globalen Wirtschaft hinzu. Also da muss man, glaube ich, auch die Realitäten anpassen. Aber natürlich gibt es einen großen Umbruch, der gerade stattfindet. Also nicht nur, dass China eben auch mehr auf Autarkie setzt, dass man technologisch aufschließt. Da muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass es nicht mehr das gleiche Wachstumspotenzial hat oder die Aussichten sich zumindest im Vergleich zu den letzten 20 Jahren gravierend verändern werden.
Und auch wenn nun von De-Risking die Rede ist, also von der Reduzierung einseitiger Abhängigkeiten, hängt eben alles mit allem zusammen. Insbesondere die großen Volkswirtschaften der Welt sind aufeinander angewiesen. Darum waren die Hoffnungen auf eine Erholung Chinas nach dem Corona-Tief so groß. Der chinesische Staat hat bereits Steuererleichterungen und andere Hilfen angekündigt, um den Wirtschaftsmotor China wieder zum Laufen zu bringen.
Nach Fitch hat nun auch die Ratingagentur Moody's zahlreiche US-Banken herabgestuft. Antje Passenheim.
Die New Yorker Ratingagentur senkte zunächst die Bonitätsnoten für eine Reihe mittelgroßer und kleinerer US-Banken. Doch Moody's kündigte bereits an, dass auch einige der größten Geldhäuser des Landes herabgestuft werden könnten. Etwa die Bank of New York Mellon, US Bank Corp und State Street. Die Begründung? Die Ergebnisse vieler Banken für das zweite Quartal zeigten einen zunehmenden Druck auf die Gewinne und das beeinträchtige ihre Fähigkeit, internes Kapital zu generieren. Die Bonitätsprüfer erklärten, für die USA zeichne sich Anfang des kommenden Jahres eine leichte Rezession ab. Daher könnte sich die Qualität der Vermögenswerte von Banken verschlechtern. Betroffen seien insbesondere Gewerbeimmobilien. Das wiederum liegt an den gestiegenen Zinsen und einer generell sinkenden Nachfrage nach Büroräumen. Die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im Frühjahr hatten weltweit Schockwellen an den Finanzmärkten und eine Vertrauenskrise im US-Bankensektor ausgelöst.
Bleibt noch der Blick auf den DAX, der steht bei 15.775 Punkten.